Von meiner Seite auch nochmal herzlich willkommen. Für die, die mich nicht kennen, ich war 8 Jahre hier in Kiel in der Gemeinde, bin vor einem Jahr aus Studiengründen nach Mitteldeutschland, in die Nähe von Marburg gezogen, studiere dort jetzt Nah- und Mittelost-Studien. Dazu gehört unter anderem Islamwissenschaften, da habe ich am Dienstag einen Vortrag zu gehalten, aber auch Altorientalistik, das bezieht sich eher auf diese steinernen Dinger, die man hier vorne sieht, frühes Mesopotamien, Sumerer, Akkader, Babylonier, Assyrer, manche von denen sind vielleicht ein bisschen bekannt. Und Bereich Semitistik gehört auch dazu, das heißt semitische Sprachwissenschaften, da beziehen sich andere Sachen drauf. Also das, was hier vorne liegt, gehört irgendwie alles so ein bisschen zum Teil meines Hobbys und auch meiner beruflichen Zukunft. Und ich darf heute über das Thema sprechen, ob die Christen ein Märchenbuch lesen. Und ich möchte gerne gleich vorweg schicken, dass das sich am Anfang vielleicht ein bisschen mehr wie ein Fachvortrag anhört mit Bildern und nachher kann man sich hier auch ein paar Sachen anschauen, es wird nicht ganz so trocken, aber ein geistlicher Input wird dann gegen Ende auch noch folgen. Nur für diejenigen, die jetzt bei einer Predigt direkt Vollgas biblische Lehre erwarten. Zuerst wird es vielleicht erstmal um ein paar Dinge gehen, die wir zum Hintergrund der Bibel gefunden haben. Ich habe das einfach mal, den Titel einfach mal gegoogelt und in Hamburg gibt es einen sehr engagierten Herrn, der mit einem Edding durch die Gegend läuft und überall hinschreibt, die Bibel ist ein Märchenbuch. Das wird mal positiver und mal negativer kommentiert. Im Spiegel war dazu zu lesen, Walter Witt, 70 Jahre, ehemaliger Postbeamter und ehemaliger Protestant, seit 10 Jahren in Rente, zieht abends, wenn es dunkel ist, man muss ja etwas vorsichtig sein, durch Hamburg und schreibt einen Satz, die Bibel ist ein Märchenbuch. Er sei ein wahrheitsliebender Mensch und in der Bibel stehe nun mal ziemlich viel Unfug, das will er gerade rücken. Ich habe übrigens, das habe ich jetzt hier nicht aufgenommen, auch einen Artikel eines Pastors gefunden aus einem Ort in Norddeutschland, der auch unter dem Titel Die Bibel ist ein Märchenbuch sagt, ja, die Bibel ist ein Märchenbuch und wir können daraus genauso viel lernen wie aus Schneewittchen und den 7 Zwergen. Wichtig ist einfach, dass sie uns Trost spendet mit den nicht wahren Inhalten, aber immerhin irgendwie, tröstlichen Worten, die da drin zu finden sind. Gut, ich würde persönlich sagen, wenn das tatsächlich so wäre, dann hätte ich da meine Schwierigkeiten, mich weiter damit zu beschäftigen. Auf Luftschlössern und Luftblasen möchte ich mein Leben halt auch ungern bauen. Und Lehrer Trost, wer mal gelitten hat und dann kam jemand an und sagt, ich kann dich verstehen, hat das nie durchgemacht beispielsweise, bewirkt manchmal das Gegenteil von dem, was vielleicht das Ziel war. Und ich hoffe, dass wir heute Morgen ein bisschen einen Blick da reinbekommen, dass die Bibel tatsächlich kein Märchenbuch ist. Ich bin mir da ganz sicher, dass sie das nicht ist. Ich habe mich da viel mit beschäftigt und ich möchte euch gern ein paar Sachen weitergeben. In der Bibel selbst steht, Jesus sagt das zu seinem Vater, als er in Johannes 17 zu ihm betet, dein Wort ist Wahrheit. Das ist eine ganz klare Aussage, ein Selbstanspruch, den die Bibel hat. Wenn die Bibel ein Märchenbuch ist, dann hat dieses Wort natürlich auch keinerlei Gewicht. Aber genau damit möchten wir uns beschäftigen. Und ich werde 3 Punkte heute behandeln. Zuerst Artefakte, also praktisch solche Dinger wie diese Steinchen hier vorne, die man gefunden hat, archäologische Funde, die den Hintergrund zur Bibel erhellen. Dann der biblische Text, wie wir ihn tatsächlich haben. Da gibt es einen ganz interessanten Punkt, den ich gerne einmal darstellen möchte. Und dann die Handschriften, das heißt handgeschriebene Bibeltexte, also wirkliche Bibeltexte, die wir gefunden haben. Da wäre zum Beispiel hier vorne diese Rolle und auch noch einige andere Texte, die ich hier ausgestellt habe. Wir beginnen mit den Artefakten. Hier in der Mitte ist das auch zu sehen. Das ist die 11. Tafel aus dem sogenannten Gilgamesch-Epos aus der Universalbibliothek von Assurbanipal im 7. Jahrhundert. Das war ein Zeitgenosse ungefähr von dem König Josia. Wir haben ja auch einen kleinen Josia in der Gemeinde. Und vom König Ammon. Einen kleinen Ammon haben wir auch in der Gemeinde. Beide in derselben Familie. Und dieser Assurbanipal war ein großer Sammler, er hat seinen Beamten den Auftrag gegeben, schriftlich, wir haben das schriftlich, alle möglichen Schriften zu sammeln. Er hat gesagt, hier aus dem Themenbereich hätte ich noch gerne was und da könntet ihr was finden. Und wenn es alt ist, nehmt es mit, kostet es, was es wolle. Und dann hat er die Sachen ordentlich abschreiben lassen. Das ist eine sehr ordentliche Schrift, also ich habe diese Sprache da auch gelernt. Und darauf ist interessanterweise, neben den ganzen Helden-Epen um einen König des frühen Mesopotamiens, ist eine Art Sintflutbericht zu finden. Und ich habe hier mal aus diesem Tablet, so nennt man das, aus dieser Tafel, zitiert und dort heißt es, einen Tag lang wehte der Südsturm, eilte dreinzublasen, die Berge ins Wasser zu tauchen, wie ein Kampf zu überkommen die Menschen, nicht sieht einer den anderen, nicht erkennen sich die Menschen im Regen. Der Berg Nisir erfasste das Schiff und ließ es nicht wanken. Die Taube machte sich fort und kam wieder, die Schwalbe machte sich fort und kam wieder, auch der Rabe machte sich fort und kehrte nicht um. Die Punkte dazwischen zeigen, dass ich Texte ausgelassen habe, das hätte sonst nicht draufgepasst. Aber jetzt möchte ich gerne mal den biblischen Text daneben stellen. Und die Wasser nahmen so sehr Überhand auf der Erde, dass alle hohen Berge, die unter dem ganzen Himmel sind, bedeckt wurden. Und im 7. Monat ruhte die Arche auf dem Gebirge Ararat. Da öffnete Noah das Fenster der Arche und ließ den Raben hinaus und er flog hin und her. Und er ließ die Taube von sich hinaus, aber die Taube kehrte zu ihm in die Arche zurück. Der weitere Text wäre zu viel gewesen. Noah sendet die Taube noch einmal aus, dann kommt sie mit einem Ölzweig wieder und noch einmal, dann kommt sie nicht wieder. Ja, also wir haben hier ganz viele ähnliche Elemente. Das Wasser bedeckt die Berge, es regnet in Strömen und unter anderem sendet der Noah der jeweiligen Geschichte verschiedene Vögel aus, die am Anfang zurückkehren und irgendwann dann nicht mehr und dann weiß er, die Erde ist trocken. Das ist schon so detailgetreu, dass tatsächlich heute keiner mehr eine Verwandtschaft dieser beiden Texte in Zweifel zieht. Der große und bekannte Bibel-Babel-Streit dreht sich jetzt nur darum, hat die Bibel von diesem abgeschrieben oder ist das von der Bibel abgeschrieben oder gehen beide möglicherweise auf denselben Text zurück und sind beide von einem Text abgeschrieben und haben sich über die Zeit verändert. Naja, das würde jetzt zu weit gehen, dieses Thema zu diskutieren. Davor könnte man eine ganze Vortragsreihe halten. Ich habe da auch schon mal einen Vortrag drüber gehalten. Ich kann nur so viel dazu sagen, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass dieser Text nicht die Grundlage für den biblischen Text ist, sondern dass beide auf einen früheren Text zurückgehen. Das müssen wir von der Bibel auch annehmen, denn Mose hat unseren Sintflutbericht aufgeschrieben. Den muss er von woanders haben, denn er selbst hat ja die Sintflut nicht miterlebt. Ist also kein Augenzeugenbericht von Mose. Es gibt gute Gründe anzunehmen, dass beide auf dasselbe Ereignis zurückdeuten. Das heißt, die Sintflut ist, und da sind wir beim Thema, kein Märchen. Sie ist von zwei Zeugen belegt, unabhängig. Aber der biblische Text ist eben auch nicht von dem mesopotamischen Text abgeschrieben. Ich werde noch mal nachher zu einem Argument dazu kommen. Das nächste ist ein sogenanntes Ostrakon. Ein Ostrakon ist eine Scherbe eines Tongefäßes, das, was wir heute Notizzettel nennen. Denn Scherben waren billig, die flogen überall rum, wenn man Gefäße kaputt geworfen hat. Und da konnte man hervorragend drauf schreiben. Gefunden wurde die in einem Ort namens Kirbeth Kajafa. Das ist ganz in der Nähe dort, wo David gegen Goliath gekämpft hat und wird in dieser Geschichte vermutlich sogar erwähnt mit dem Namen Sha'arayim. Das heißt auf Deutsch zwei Tore. Die meisten Städte in dieser Zeit hatten nur ein Tor. Dieser Ort hatte zwei Tore und liegt ganz in der Nähe von dem Kampfschauplatz zwischen David und Goliath. Könnte also in diese Richtung gehen und stammt aus der Zeit Davids. Diese Tonscherbe stammt aus der Zeit Davids, aus dem 10., 11. Jahrhundert vor Christus. Auf ihr ist in proto-kananäischer Schrift, das ist eine ganz alte Schriftform, eine alphabetische Schriftform, auf Hebräisch vermutlich ein Text geschrieben und der lautet ungefähr so: Du sollst es nicht tun, sondern diene den Herrn, dem Herrn. Richte den Sklaven und die Witwe, richte den Waisen und den Fremden, spreche für das Kleinkind und vertrete den Geringen und die Witwe. Stelle das Recht her vor den Händen des Königs, den Bedürftigen und Sklaven, unterstütze den Fremden. Die Bibel kennt zwar keinen genau gleichen Text, aber die Prinzipien sind in der Bibel auch zu finden. Zwei Beispiele: Ihr sollt Witwen und Waisen nicht unterdrücken und du sollst das Recht des Fremdlings und der Waisen nicht beugen. Wen da mehr interessiert, hier vorne liegt ein Zettel, da ist eine etwas größere Sammlung. Man kann da tatsächlich Unmengen an Versen finden, in diese Richtung gehen. Und wir finden also in einer jüdischen Stadt zur Zeit Davids eine Scherbe, die übrigens nebenbei auch zeigt, dass nicht nur die Palastschreiber schreiben konnten, denn das ist ja kein offizielles Dokument, das ist eher eine Art Notizzettel, die jemand in der Peripherie am Rande des Königreiches niedergeschrieben hat und auf der die Prinzipien der Bibel wiedergegeben sind, in eigenen Worten. Also ganz interessant, auch da finden sich Parallelen, die aus der Zeit stammen, über die die Bibel berichtet. Dann haben wir etwas, das tatsächlich dem Bibeltext schon sehr nahe kommt. In einem Grab südlich der Altstadt von Jerusalem, im Kethef Hinnom-Tal, das auch bekannt ist für verschiedene Prophetien, hat man in Gräbern Silberröllchen gefunden. Die waren ursprünglich um ein Seil gewickelt und das Seil wurde um den Hals des Toten gehängt und das war so eine Art Segen, den man mit ins Grab gegeben hat. Und auf diesen Silberröllchen steht ein Abschnitt, ich zitiere nur ein Stück dieses Abschnittes. Es heißt dort: Es segne dich Jahwe und behüte dich, leuchten lasse Jahwe sein Angesicht über dir und gebe dir Frieden. Das steht auf der rechten, auf der kleineren Rolle. Auf der linken steht in etwa das gleiche, leicht anderer Wortlaut. Das erinnert an den hohepriesterlichen Segen. Wer ab und zu mal in der Kirche ist, kennt das, da wird das zum Schluss immer gesprochen. Der Herr segne dich und behüte dich, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich oder über dich und gebe dir Frieden. 4. Mose 6, Vers 24 und 26. Diese Silberröllchen sind noch keine Bibel. Ja, das waren Amulettröllchen, die mit ins Grab gegeben wurden. Aber der Segen ist fast wortgleich mit dem, der in der Bibel steht. Also hier wird auch generell angenommen, dass es sich um den ältesten Text handelt, den wir tatsächlich vorliegen haben, der dem biblischen Wortlaut entspricht. Und der stammt aus dem 7. Jahrhundert vor Christus, also auch aus der Zeit Assurbanipals, Josias und Ammons. Dann kommen wir zu diesem großen Ding, das nennt man ein Prisma, und zwar das sogenannte Taylor- oder Sanherib-Prisma. Taylor ist der Entdecker des Prismas, Sanherib der Autor. Und auf diesem Prisma beschreibt der assyrische König Sanherib, wie er seine Kriegszüge in die Levante führt und unter anderem beschreibt er, wie er gegen Hiskia kämpft. Und da steht auf diesem Prisma: Und Hiskia vom Lande Juda, der sich meinem Joch nicht gebeugt hatte, 46 seiner festen Städte, ich möchte mal kurz nebenbei bemerken, es wird heute gesagt, es gab gar kein Reich mit vielen Städten. Hier steht 46 seiner festen Städte mit Mauern, versehene und die kleinen Städte in ihrer Umgebung ohne Zahl, es muss also tatsächlich eine Menge Siedlungen dort gegeben haben, belagerte und eroberte ich. Ihn selbst, wie einen Käfigvogel inmitten der Stadt Jerusalem, der Stadt seines Königtums, schloss ich ein. 30 Talente Gold und 800 Talente Silber ließ er nach Ninive, der Stadt meiner Herrschaft, mir nachbringen und zur Abgabe des Tributs und zur Erklärung der Botmäßigkeit schickte er seinen Gesandten. Interessant ist, ich habe jetzt natürlich ein paar Stellen ausgelassen, da müsst ihr mir einfach vertrauen, dass das, was ich jetzt sage, tatsächlich nicht drinsteht, aber interessant ist, die Eroberung der Stadt wird nicht beschrieben. Sanherib hat vorher Lachish eingenommen, das ist eine Stadt, die praktisch auf dem Weg liegt, eine sehr befestigte Stadt, aus der wir eine Menge Korrespondenz aus dieser Zeit haben, auch solche Ostraka, auf denen steht, ich sehe die Leuchtfeuer der anderen Städte nicht mehr, das bedeutet, die sind schon eingenommen worden und jetzt geht es ans Ende. Eine ganz spannende Korrespondenz über die letzten Tage von Lachish, als Sanherib die Stadt angriff und er hat sie erobert und er hat einen ganzen Raum in seinem Palast in Ninive mit Wandreliefs über diese Schlacht anfertigen lassen. Ich habe davor gestanden, im British Museum in London ist das Original zu sehen. Man hat es dort an den Wänden angefertigt. Ein ganzer Raum mit Reliefs, die unglaublich detailgetreu und teilweise sehr brutal sind. Man sieht, was die Assyrer mit den Eroberten machen. Man sieht Sanherib persönlich auf einem Thron sitzen, wo der König oder der Herrscher der Stadt Lachish sich vor ihm beugt. Sanherib hat das richtig ausgeschlachtet, diese Megacity erobert zu haben. Dann kommt er nach Jerusalem, zur Hauptstadt, zum König, umzingelt ihn wie einen Vogel in seinem Käfig und dann zieht er wieder heim. Und Hiskia bringt ihm Tribut. Dass Hiskia ihm Tribut bringt, da kann man dann noch drüber diskutieren. Das scheint auch, da gibt es Hinweise, dass das auch sinnvoll erscheint. Aber wenn ein assyrischer König keine Eroberung der Hauptstadt erwähnt, dann heißt das, er hat sie nicht erobert. Kein König dieser Zeit hat seine Niederlagen aufgeschrieben. Aber hätte er gesiegt, dann hätte er das aufgeschrieben. Dann hätte er vielleicht sogar noch einen größeren Raum damit geschmückt. Das hat er nicht getan. Und die Aussage ist relativ klar, dass Sanherib mit seiner ganzen Macht vor Jerusalem stand, es nicht erobern konnte, aus welchem Grund auch immer, und wieder heimziehen musste. Die Bibel nennt uns einen Grund. Dort heißt es, und es geschah in dieser Nacht, da ging der Engel des Herrn aus und schlug im Lager der Assyrer 185.000 Mann. Und Sanherib, der König von Assyrien, brach auf und er zog fort und kehrte zurück und blieb in Ninive. Ja, natürlich sagt uns dieser Text da unten nicht, ob tatsächlich ein Engel des Herrn 185.000 Mann geschlagen hat, aber die Assyrer waren damals sowas wie die USA heute, mit einem Militäretat, der den Staat auf Platz Nummer 2 um ein Zehnfaches fast überschreitet. Und Israel war ein Land in der Peripherie der Welt, beziehungsweise Juda, Israel gab es schon gar nicht mehr, das war schon längst eingenommen. Und es ist sehr unwahrscheinlich, dass auf natürliche Weise Sanherib sich zurückzieht, nachdem er schon endlich vor der Stadt zieht. Da muss irgendetwas Unnatürliches passiert sein. Was es ist, beschreibt uns Sanherib nicht. Die Bibel gibt uns da etwas. Wir haben keinen Beweis, dass der Engel des Herrn 185.000 Mann schlug. Aber die Geschichte ist schon extrem spannend und zeigt zumindest, dass da irgendwas dran sein muss. Kommen wir zu einem der berühmtesten Objekte, das ist dieser kleine Zylinder hier vorne, der sogenannte Kyros-Zylinder. Dort drauf schreibt Kyros, der persische König, der damals das babylonische Großreich zerschlug und Babel einnahm. Ich bin Kyros. Und dann sagt er, die jenseits des Tigris wohnenden Götter brachte ich zurück. All ihre Leute versammelte ich und brachte sie zurück zu ihren Wohnorten. Mögen diese Götter, die ich in ihre Städte zurückbrachte, Tag für Tag vor Bel und Nabu die Verlängerung meiner Lebenszeit befürworten. Kyros hat eine Politik gehabt, die ganz anders war als die vorherigen Politiken. Die Assyrer, die haben das meistens so gemacht, die haben die Völker entführt, die sie erobert haben, und haben andere angesiedelt. Das kennen wir mit der Geschichte der Samariter. Die Babylonier haben die Leute meistens leben lassen, aber wenn sie dann doch zu aufständig waren, dann wurden sie auch weggeführt. Das kennen wir auch mit der Verbannung Israels. Kyros hat das so gemacht, er hat das eingenommen und er hat gesagt, wir schicken alle zurück, wir lassen alle Göttertempel wieder aufbauen, damit möglichst alle Götter mir wohlgesonnen sind und meine Herrschaft möglichst stark bleibt. Und das ist natürlich ganz interessant in Bezug darauf, dass die Bibel uns sagt, also hat Kyros gesprochen, alle Reiche der Welt hat mir der Himmelsgott Jahwe gegeben und er selbst hat mich beauftragt, ihm in Jerusalem ein Haus zu bauen. Wer immer von euch zu seinem Volk gehört, ziehe nach Jerusalem in Juda hinauf und baue das Haus Jahwes. Das ist der Gott von Jerusalem. Jeden übrig gebliebenen von jedem Ort sollen die Leute seines Ortes mit Silber, Gold, Habe und Vieh unterstützen, ferner mit freiwilligen Gaben für das Gotteshaus in Jerusalem. Also in dem einen Fall haben wir eine allgemeine Anordnung, ich schickte alle zurück, und in diesem Fall haben wir eine spezielle Anordnung auf das Volk Israel bezogen. Ihr dürft zurück, ihr baut den Tempel, und hier wird ausdrücklich gesagt, das ist der Gott von Jerusalem. Damals war die Sicht so, jede Stadt hat ihren Gott, und für Kyros war der Gott der Stadt Jerusalem der Gott Jahwe. Das hat nicht bedeutet, dass dieser Gott der Gott der ganzen Welt ist, hier steht zwar der Himmelsgott Jahwe, sondern in Babel war das dann Marduk und in Sippa war das Shamash und da gab es verschiedenste Götter. Aber für Jerusalem war das Jahwe und deswegen hat er ihn dahin zurückgeschickt. Das passt genau in diese Politik, die er auf seinem Zylinder beschreibt. Also auch da sehen wir eigentlich von außerbiblischen Quellen nur das bestätigt, was die Bibel schreibt, und keine Märchen. Hier noch ein paar besonders interessante Objekte, damit der Vormittag nicht zu lang wird, bin ich jetzt nicht mehr auf jedes eingegangen. Man sieht, wenn das geht, ja, diese Inschrift ist eine Replik, das Original ist in Istanbul, da bin ich leider nie gewesen bisher. Und zwar des Hiskia-Tunnels, der von der Gihon-Quelle bis zum Teich Siloa unter Hiskia gegraben wurde, als eben dieser Sanherib vor seiner Stadt stand, damit Sanherib nicht an die Quelle rankommt und die Stadt austrocknen kann und die Israelis auf der anderen Seite innerhalb der Mauern an das Wasser rankommen. Die Gihon-Quelle ist der wichtigste Wasserquelle Jerusalems. Und als dieser Tunnel gegraben wurde, von zwei Seiten mit ganz viel Zickzackkurven, haben sich die Arbeiter zum Schluss exakt getroffen. Die sind von zwei Seiten ohne moderne Geräte aufeinander losgegangen, über mehrere hundert Meter. Man kann diesen Tunnel heute begehen. Und auf dieser Inschrift steht, wie sie aufeinander trafen, wie sie die Hacken der anderen gehört haben, jenseits der Steinwand, und dann sind sie aufeinander getroffen. Und der Versatz des Tunnels, den sie gebaut haben, der hat nur so 15 Zentimeter oder sowas. So genau haben die Tunnel sich getroffen. Mitten im Fels, zig Meter unter der Erde, nach hunderten Metern in den Stein einen Tunnel hineinzuhauen und das auch noch mit Kurven, nicht mit gerader Linie, und dann so aufeinander zu treffen, eine echte Meisterleistung. Und genau davon wird in dieser Inschrift berichtet und die Bibel berichtet uns, dass Hiskia diesen Tunnel hat bauen lassen. Also da haben wir direkt eine Inschrift von Augenzeugen. Daneben sehen wir eine Inschrift des Grabes von Usir, einer der jüdischen Könige. Und zwar wurde er verlegt in ein neues Grab und auf dieser Inschrift steht, dass Usia dorthin gebracht wurde in dieses Grab. Also da wird der Name dieses Königs erwähnt. Dann haben wir eine der interessantesten Dokumente, ist diese Tafel. Man kann das leider aufgrund des Lichtes jetzt nicht so gut sehen. Aber hier unten gibt es ein paar etwas hellere Buchstaben und da steht Haus Davids. Diese Stele ist in Dan gefunden worden, der nördlichsten Stadt Israels. Und vermutlich hat damals Hadad-Eser, der auch in der Bibel erwähnt wird, Dan eingenommen, auch das wird in der Bibel erwähnt, dass er Dan eingenommen hat. Und er hat eine Siegesstele. Eine Stele ist ein aufrecht stehender Stein, auf dem man eine Inschrift anbringt oder auch nicht. Kann auch ohne Inschrift sein. Hat er aufrichten lassen und da beschreibt er dann, wie er das Land einnahm und unter anderem das Haus Davids besiegte. Haus Davids bedeutet, dass es einen Dynastiegründer gab, auf den sich die Könige zur Zeit Hadad-Esers zurückführen, der David heißt. Das ist die einzige außerbiblische Erwähnung aus jener Zeit von David. Vielleicht die einzige. Es gibt noch eine andere Stelle, wo man vermutet, dass David dort auch auftaucht. Und heute ist es nicht mehr umstritten, außer vielleicht bei ganz extremen Bibelkritikern, dass es David gegeben hat. Es ist immer noch umstritten, wie sein Reich aussah, aber dass es ihn gegeben hat als Dynastiegründer, ist nach dieser Stele im Großen und Ganzen nicht mehr umstritten. Dann haben wir ein paar interessante Siegel. Das erste Siegel ist das Siegel von Baruch, Sohn des Neria, der Schreiber. Das ist der Schreiber, der Jeremia zur Seite gestanden hat und große Teile des Buches Jeremia aufgezeichnet hat. Wir haben von ihm ein Siegel mit Fingerabdruck, eines der Schreiber von einem der biblischen Bücher. Daneben steht drauf, gehört Hiskia, Sohn des Ahas, genau. Hiskia, Sohn des Ahas, König von Juda, steht da drauf. Ja, Hiskia haben wir schon gehört, bei Sanherib wird er erwähnt. Hier haben wir ein Siegel von ihm persönlich, auf dem sein Name steht, dass er oder einer seiner Beamten am Ring getragen hat und in diesen Tonklumpen hineingedrückt hat. Und wir haben nicht nur das eine, wir haben über 20 Siegel, glaube ich, allein von Hiskia in verschiedenen Varianten und auch verschiedene Darstellungen. Hier unten liegt auch eins dieser Siegel, das hat eine andere Darstellung. Es gab verschiedene Siegelringe. Und dann haben wir unter anderem auch noch ein Siegel, das wurde gerade erst vor ein oder zwei Jahren gefunden. Da steht drauf, gehört Jesaja dem Propheten. Die Lesung ist etwas umstritten, weil man hier am Rand ist das nicht so ganz ausgeprägt, da fehlt ein Buchstabe und Bibelkritiker sagen, okay, das ist nicht der Prophet, sondern der Navita, weil man das anders lesen könnte. Aber dieses Siegel wurde interessanterweise 1,5 Meter von diesem Siegel entfernt gefunden. Ja, ich war vor Ort, wo die Siegel liegen, steht kein Schild, man muss wissen, dass sie dort gefunden wurden. Und das ist sehr interessant, weil Jesaja und Hiskia Zeitgenossen waren. Im Buch Jesaja gibt es 4 Kapitel über die Ereignisse von Hiskia und Sanherib und so weiter. Und man findet die beiden Siegel direkt in der Nähe des Tempelberges, in der Nähe des Palastes des Königs damals, da wo das ungefähr alles gewesen ist, findet man beide Siegel von den beiden Personen, die sich kannten, 1,5 Meter nebeneinander. Und man kennt niemand anderen, der Jesaja heißt und der Navita ist und der irgendwie da eine Rolle gespielt hätte. Also wenn man das mal von Wahrscheinlichkeiten ausgeht, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es hier tatsächlich das Siegel des Propheten Jesaja, dessen Rolle hier vorne auch liegt, uns vorliegt. Das heißt, wir haben Personen, die in der Bibel erwähnt werden, nicht nur aus außerbiblischen Quellen, sondern wir haben direkt ihre Siegelabdrücke. Wir haben Beweise, dass sie existiert haben. Wir haben einen Siegelabdruck eines Autoren, der ein Buch der Bibel geschrieben hat. 2 Schreibern, der eine war ja nicht Autor, das war Jeremia. Das haben wir alles vorliegen. Und das ist doch schon ein bisschen mehr als Märchenbuch. Ich komme zum nächsten Punkt, zum Text. Und ich habe euch ein Beispiel mitgebracht. Ich versuche das mal vorzulesen. Dort heißt es, ihr könnt dann mal raten, was das für ein Abschnitt ist. Der ist sehr bekannt. Selig ist der Mann, der nicht abging in den Rat der Ungütigen und nicht stund in dem Weg der Sünder und nicht saß in dem Stuhl der Pestilenz. Sünder sein Will ist in die des Herrn und in seine Wort und seine wird er betrachten Tag und Nacht und er wird als des Holz, das da ist, gepflanzet bei dem Ablauf des Wasser, das sein Frucht wird geben in seiner Zeit und sein Laub wird nicht abfließen. Und alle Dinge, die er wird tun, werden geluck. Okay, ich höre mal an dieser Stelle auf. Es ist sehr schwierig zu lesen, vor allem ist es da auch noch ein bisschen kleiner zu erkennen. Aber ich denke, jedem von uns ist klar, dass dieser Text nicht im Jahr 2018 geschrieben wurde. Ja, da kann man sich die Schrift angucken. Und man kann auch auf die Sprache hören. Und ich möchte jetzt einfach mal eine Schätzung haben, aus welcher Zeit der Text sein könnte. Vielleicht auch nur eine ganz grobe, ein Jahrhundert, vielleicht auch ein direktes Jahr. Könnt ihr gerne einfach reinrufen. 1500 haben wir. 70 nach Christus. 70 nach gab es das Deutsch in dieser Form noch nicht. Das ist ein bisschen früh. 1500 passt ganz gut. 1482, das Geburtsjahr Martin Luthers, auf Deutsch. Martin Luther war nicht der Erste, der die Bibel auf Deutsch übersetzt hat. Er war nur der Erste, der damit Erfolg hatte und das wesentlich besser gemacht hat als dieser Übersetzer. Das merkt man, also das ist sehr schwer zu verstehen. Das ist schon eine sogar gedruckte Bibel aus dem Jahr 1482 vor Christus, die Coburger Bibel heißt die. Und die hatte ich vor kurzem auf einer Bibelausstellung, habe das dann mal fotografiert. Und was ich einfach damit zeigen möchte ist, da wir deutsche Muttersprachler sind, haben wir so ein bisschen Gefühl dafür, dass das nicht unserer heutigen Sprache entspricht. Wir können schon aus dem Gefühl, ohne Wissenschaftler zu sein, sagen, das ist alt. Die Schrift kommt uns auch bekannt vor. Warum kommt es uns bekannt vor? Weil wir andere alte Schriften haben, das ist was Gutes. Und dann können wir sagen, aufgrund anderer alter Schriften, okay, so wie das aussieht, ist das sehr alt. Das ist auch nicht mehr 19. Jahrhundert, das ist schon ein ganzes Stück älter. Und da wir dann auch noch alle mögliche mittelalterliche Poesie und Prosa und alles Mögliche haben, können wir auch ungefähr sagen, ja, 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, 1500, ein guter Tipp. Dann wissen wir auch noch, dass die Reformation damals stattgefunden hat und die Bibel übersetzt wurde. Und dann haben wir schon eine ganze Menge Möglichkeiten, so einen Bibeltext einzuschätzen. Genauso ist das mit dem hebräischen Bibeltext. Nur bei dem hebräischen Bibeltext muss man natürlich Hebräisch können. Dann ist man meistens kein Muttersprachler, wenn man das kann. Dann muss man sich mit unheimlich vielen Daten und Zusatztexten beschäftigen. Aber wenn man das tut, das ist fast ein Lebenswerk, dann kann man tatsächlich eine Einschätzung vornehmen, wie alt die Texte sind, anhand des Textes. Deswegen habe ich das Beispiel eben gebracht. Und Linguisten, leider wird das in der Theologie häufig ignoriert, dieses Thema, und abgewertet, aber Linguisten haben da sehr gute Hinweise gefunden. Und zwar gibt es einen sogenannten Textkorpus, also eine Sammlung von Texten in der Bibel, die jetzt kommt kein Licht mehr, da, klassisches biblisches Hebräisch transportieren. Das muss irgendwo vor dem späten 8. Jahrhundert vor Christus bis in das 7. Jahrhundert vor Christus entstanden sein. Wir können es nur bis ins späte 8. Jahrhundert zurückverfolgen, weil uns nur bis dahin Texte vorliegen, an denen wir es vergleichen können. Ja, wenn wir keine Texte aus Luthers Zeit hätten, dann könnten wir nicht mit Sicherheit sagen, ob ein Text aus Luthers Zeit ist oder nicht. Aber es kann sein, dass diese Texte durchaus auch noch etwas älter sind. Dann gibt es sozusagen eine Übergangsphase, denn Sprache entwickelt sich immer. Sie ist immer in Entwicklung begriffen. Allein ich habe in meiner Schulzeit 2 Rechtschreibreformen durchgemacht. Das ist dann ungefähr das 6. Jahrhundert vor Christus, die Zeit, als Israel nach Babylon entführt wurde und auch dort seine Zeit verbracht hat. Und das späte biblische Hebräisch, das ist die Zeit, als dann die Perser kommen, später auch griechische Einflüsse eventuell schon. Und interessant ist, wenn ich jetzt mal weiterklicke, dieses Bild zeigt den ältesten Text, in dem uns im großen Teil das Alte Testament erhalten ist, aus dem 10. Jahrhundert nach Christus, also sehr spät. Da werde ich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Die Texte, die dieses alte biblische Hebräisch transportieren, sind ungefähr Mose bis Könige. Das sind die Texte, die in unserer Bibel auch als die ältesten gelten sollten. Die Übergangssprache transportieren, ist zum Beispiel Jeremia. Jeremia erlebt noch selbst mit, wie Jerusalem durch Nebukadnezar eingenommen wird, passt also genau in diese Zeit. Hesekiel, der schreibt sogar schon aus der Verbannung. Und auch andere Texte, wo man ein bisschen mehr darüber diskutieren muss, was das bedeutet. Hiob, ein Buch, das an sich als das älteste der Bibel manchmal gehandelt wird, transportiert aber trotzdem ein relativ spätes Hebräisch. Das hat was damit zu tun, dass es auch Revisionen gab, wie wir heute Revisionen der Lutherbibel haben und vielleicht liegen uns ältere Texte nicht vor. Das ist ein bisschen schwierig. Ich habe es der Vollständigkeit halber mitgeschrieben. Aber im Großen und Ganzen sind die Texte, von denen wir das erwarten, transportieren auch die Sprache dieser Zeit. Und das späte biblische Hebräisch, das sind die Chroniken, die vermutlich, so sagt man, von Esra verfasst worden sein könnten oder redaktionell letztendlich in ihre Endform gebracht. Esra natürlich, Nehemia, Esther, Daniel, aber auch Texte wie Hohes Lied und Prediger, die auf Salomo zurückgehen sollen und die auch eine sehr späte Textform haben. Im Großen und Ganzen sieht man aber anhand dieser Textform, dass die Texte tatsächlich zeitlich ungefähr so einzuordnen sind, wie die Bibel sie einordnet. Und dass sie vor allem deutlich vor das Exil zurückgehen. Die heute gängige Theorie ist, dass die Bibel im Exil in Babylon praktisch nacherfunden wurde als Märchenbuch aus den ganzen Mythen, die die Juden dort vorgefunden haben. Beispielsweise das Gilgamesch-Epos mit dem Sintflutbericht. Da hat man dann einen Sintflutbericht in die Bibel geschrieben. Nun sind gerade die Mosebücher, also auch das erste Buch Mose, in dem der Sintflutbericht steht, in einer Sprache verfasst, die mindestens bis ins 8. Jahrhundert vor Christus zurückgeht, aber nicht zur Sprache im Exil passt. Das wäre schon mal ein gutes Argument dagegen, dass die Bibel im Exil vom Gilgamesch-Epos abgeschrieben hat. Natürlich hat das Epos auch im 8. Jahrhundert schon existiert, es hätte auf anderen Wegen abgeschrieben werden können, aber das ist hochinteressant, auch wenn es jetzt ein bisschen trocken erscheint, dass man anhand dieser Texte tatsächlich sehen kann, dass die Bibel sehr alt ist, bis in die Zeit der Ereignisse zurück, von denen sie berichtet. Das macht es unwahrscheinlich, dass sie ein Märchenbuch ist. Und die Tatsache, dass uns der Bibeltext nicht einheitlich vorliegt, wir haben nicht einen Text, der komplett unverändert ist, ist was sehr Gutes, weil wir anhand dessen natürlich auch die Historizität überprüfen können. Wir können sehen, wie sich der Text entwickelt hat. Das ist was Positives. Und inhaltlich muss man sagen, bei all den Texten, die wir vorliegen haben, gibt es keine inhaltlich nennenswerten Abweichungen. Meistens geht es da um Rechtschreibung, um grammatikalische Satzstellungen und so. Also die Lutherbibel und die Elberfelder Bibel unterscheiden sich im Normalfall wesentlich mehr voneinander, als sich zwei solcher Texte unterscheiden. Das heißt, wir müssen da nicht über Verfälschung oder solche Dinge reden. Genau, kommen wir zu den Handschriften. Letzter Block. Es gibt tatsächlich Schriften, in denen biblische Texte erhalten sind, die wir heute in die Hand nehmen können, theoretisch zumindest, und die wirklich aus sehr früher Zeit stammen. Und einer der wunderbarsten Funde sind die Funde in Qumran. Dort hat man viele Schriften gefunden, die ungefähr aus der Zeit zwischen dem 3. Jahrhundert vor Christus und dem 2. Jahrhundert nach Christus stammen. 1. Jahrhundert im Normalfall bei Qumran, ich glaube 68 nach Christus vernichtet wurde, aber es gab auch noch spätere Texte, die später dort versteckt wurden. Und das Bild, das ihr vorne seht, ist die Rolle, die auch hier vorne liegt, die bekannte Jesaja-Rolle aus Höhle 1, in der das gesamte Buch Jesaja aufgeschrieben ist. Komplett erhalten. Und diese Rolle unterscheidet sich annähernd nicht von dem Text, den wir heute haben. Es ist eine andere Textform, aber inhaltlich unterscheidet sie sich praktisch nicht. Es gibt einen gravierenden Unterschied, der häufig genannt wird, und den möchte ich mal nennen, um zu zeigen, wie gravierend die Unterschiede tatsächlich sind. Es gibt einen Text in Jesaja, dort heißt es, dass der Wächter auf seinem Turm steht und wie ein Löwe brüllt. Ein schwieriger Text, der auch sehr unterschiedlich übersetzt wurde. In dieser Jesaja-Rolle heißt es, dass der Wächter auf seinem Turm steht. Nein, in dem anderen hieß es, der Wächter steht und brüllt wie ein Löwe, und hier heißt es, der Wächter steht auf seinem Turm. Das ergibt unter Umständen mehr Sinn. Aber der Unterschied inhaltlich ist eigentlich zu vernachlässigen. Ob der jetzt wie ein Löwe brüllt oder auf seinem Turm steht, ist relativ unwichtig für die biblischen Aussagen. Und das ist schon einer der größten Unterschiede, der da zu finden ist. Also, was ganz interessant ist, auf die Rolle werde ich nachher nochmal zurückkommen. Dann noch ein wichtiges Dokument, der sogenannte Codex Leningradensis oder Codex Petropolitanus, weil er in St. Petersburg liegt. Das ist der Text für unser Altes Testament, aus dem unser Altes Testament übersetzt ist. Das ist ein kompletter Text, da fehlt nichts. Und von diesem Text aus dem Jahr 1008, also relativ spät, ist unser Altes Testament übersetzt. Und nachdem man dann solche Sachen wie die Jesaja-Rolle und andere Schriften gefunden hat, hat man das natürlich miteinander abgeglichen, hat sich da auch angeschaut, gibt es vielleicht Abweichungen, wo man nochmal gucken muss, was überarbeitet werden muss. Aber im Großen und Ganzen ist das der Text, der uns unserem Alten Testament zugrunde liegt. Dann gibt es aber auch griechische Texte. Hier die Petrusbriefe aus dem 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus, einer Zeit, in der Christen verfolgt wurden. Es gab 10 große Verfolgungswellen in dieser Zeit. Und die Petrusbriefe sind ja an Christen gerichtet, die verfolgt werden. Und wie man unschwer erkennen kann, selbst wenn man nicht griechisch kann, scheint das Ganze ziemlich geschmiert zu sein, in Eile geschrieben. Das habe ich nachgeschrieben, ein halbes Jahr habe ich gebraucht, bis ich die 2 Petrusbriefe nachgeschrieben hatte per Hand. Dann habe ich mal gemerkt, wie schwierig sowas ist. Und es ist ganz interessant. Der 2. Petrusbrief beispielsweise wird üblicherweise auch nicht als authentisch anerkannt bei Kritikern. Aber der Schreiber dieses Briefes hat gleich beide abgeschrieben. Für ihn haben sie zusammengehört, für ihn waren sie beides Petrusbriefe, beide an verfolgte Christen geschrieben. Teilweise wurden Bibelvernichtungsaktionen durchgeführt von Königen, und man könnte jetzt mutmaßen, dass vielleicht ein verfolgter Bruder oder eine Schwester gesagt hat, wenn meine Bibel verbrannt wird, den kleinen Brief kann ich besser verstecken, ich schreibe den schnell ab, das ist mir am wichtigsten in der Verfolgung, das bringt mir Kraft und Trost, und hat den irgendwo versteckt, und der ist bis heute erhalten geblieben und liegt heute in der Bibliothek des Vatikan im Original. Also wirklich aus dieser frühen Zeit ein solches Zeugnis. Dann haben wir diesen Text, das ist auf Pergament, habe ich auch nachgemacht, das ist auch hier vorne, liegt es aus. Und zwar ist das der Codex Vaticanus, das ist sozusagen der griechische Text, auf dem unser Neues Testament in der Grundlage basiert und der dann aufgrund anderer Handschriften auch nochmal überarbeitet wurde. Man hat sich das schon angeguckt, wenn es da schwierige, es gibt manche sehr schwierige Stellen da drin, da hat man geguckt, okay, andere Handschriften haben was Sinnvolleres und dann hat man damit ein bisschen gearbeitet. Wir haben also eigentlich von sehr früher Zeit eine super Überlieferung auch des Bibeltextes, die uns zeigt, dass das Buch tatsächlich sehr, sehr alt ist. Und ich möchte das nochmal im Vergleich darstellen. Wir haben 6.000 Handschriften auf Griechisch zum Neuen Testament. Wir haben ungefähr 50.000 Übersetzungen und andere Möglichkeiten, den Bibeltext zu überprüfen. Und andere Texte haben teilweise nur ein oder zwei Handschriften, die nicht vollständig erhalten sind. Caesars Bellum Gallicum oder Tacitus sind ganz wenige Handschriften vorhanden und es liegen teilweise ungefähr 1000 Jahre zwischen der ältesten Handschrift, die wir haben, und der Originalabfassung. Beim Bibeltext liegen ungefähr 20 Jahre dazwischen. Es gibt kein Buch, kein antikes Buch der Weltgeschichte, das auch nur annähernd so gut belegt ist wie die Bibel und trotzdem so stark kritisiert wird. Dann noch einen letzten Text. Vielleicht hat der ein oder andere schon etwas von dem Textus Receptus gehört. Ein Text, der wissenschaftlich gesehen tatsächlich nicht die beste Variante trägt. Erasmus von Rotterdam hat damals auf Druck das Neue Testament herausgebracht, auf Griechisch und auf Latein. Auf Latein gab es das schon, aber auf Griechisch vor allem. Und er hat dafür zwei sehr, also nicht ganz, qualitativ nicht ganz so hochwertige griechische Texte vorliegen gehabt, hat in der Offenbarung sogar teilweise aus dem Lateinischen ins Griechische rückübersetzt, weil er gar keine griechischen Texte hatte. Das war sein erster Text, den er dann nochmal wesentlich überarbeitet hat in der zweiten Auflage. Die hat Martin Luther für sein Neues Testament verwendet. Später erst im 16. Jahrhundert wurde das ganze Textus Receptus genannt. Aber inzwischen haben wir, wie gesagt, 6.000 Originalhandschriften. Er hatte, ich weiß nicht, 3 oder 4. Und wir können da wesentlich besser noch, haben einen wesentlich tieferen Einblick hinein, wie dieser Text funktioniert. Trotzdem gilt, auch dieser Text von damals unterscheidet sich unwesentlich bis gar nicht von dem, was wir heute auch als Text noch vorliegen haben. Jetzt würde ich gerne zu meinem geistlichen Input kommen und zwar nochmal erst auf die Jesaja-Rolle zurückkommen. Man hat dem Buch Jesaja lange unterstellt, dass es im Nachhinein gefälscht worden sei, so wie man das sowieso allem unterstellt. Man sagt auch, Jesus hat es möglicherweise gegeben, das bezweifeln viele heute nicht mehr, weil es auch außerbiblische Quellen gibt, die von ihm sprechen. Aber seine Jünger haben daraus eine Religion gemacht, sie haben ihn auferstehen lassen, sie haben ihn Wunder tun lassen, die nie passiert sind. So, das wird heute häufig gesagt und deswegen ist das Ganze natürlich ein Märchenbuch von den Jüngern erfunden, auch wenn es im Kern auf einer historischen Persönlichkeit basiert. Und unter anderem hat man gesagt, das Buch Jesaja hat ganz viele Prophetien, die nicht einfach irgendwie so nebulös irgendwas auf Jesus aussagen, sondern die ganz konkrete Aussagen machen, die sogar zitiert werden im Neuen Testament. Jesaja ist eines der meistzitierten Bücher im Neuen Testament. Und man hat gesagt, das kann ja nicht sein. Also Jesaja kann das ja nicht vorher geschrieben haben und dann tritt das später ein. Das wäre ja irgendwie übernatürlich. Also hat man Jesaja im Nachhinein gefälscht, um zu beweisen, dass Jesus tatsächlich vorhergesagt wurde. Nun gut, das stand lange im Raum, man konnte da auch nicht viel zu sagen, bis man eine Jesaja-Rolle gefunden hat, die älter war als Jesus, die vor Jesus schon existiert hat und die im Text genau dem Text entspricht, den wir heute vorliegen haben. Also das Thema Fälschung, wer das heute noch behauptet, der ist nicht mehr wirklich ernst zu nehmen. Da werden sehr haarsträubende Hypothesen in den Raum gestellt, um das noch irgendwie zu halten. Und deswegen würde ich heute gerne noch eine kleine Andacht aus dem Buch Jesaja halten, um zu zeigen, was Jesaja bereits 700 Jahre ungefähr bevor Jesus geboren ist, über diesen Jesus ausgesagt hat. Und so heißt es in Jesaja 7, Vers 14, und ich denke, dieser Vers ist sehr bekannt. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie wird seinen Namen Immanuel nennen. Das wird in Matthäus 1, ich habe das nochmal geschrieben, Matthäus 1, Vers 23, zu Maria gesagt. Und damit wird praktisch behauptet in Matthäus 1, dass die Erfüllung dieses Verses aus Jesaja auf Jesus zutrifft. Jetzt gibt es heute eine große Diskussion, auch das möchte ich am Rand, weil wir bei Mythologie der Bibel sind, nochmal erwähnen, über das Thema Jungfrau. Man sagt, das hieß nicht Jungfrau, sondern junge Frau. Junge Frauen kriegen Kinder, also war das auch kein Wunder, es war keine Jungfrauengeburt, sondern die Geburt einer jungen Frau, weil das hebräische Wort an dieser Stelle für eine junge Frau gilt. Nun, da gibt es zwei Schwierigkeiten. Die erste ist, ja, das hebräische Wort steht für eine junge Frau, aber wenn wir es an allen Stellen in der Bibel, wo es vorkommt, uns betrachten, geht es immer um junge Frauen, die noch Jungfrau sind. Ja, also woher wissen wir, dass es nicht um eine Jungfrau, sondern um eine junge Frau geht? Wir haben ja nur den Bibeltext und den Wortinhalt. Also wir können das Wort ja nur rekonstruieren anhand dessen, wie es dort verwendet wird. Und es wird immer für junge Frau, aber auch für Jungfrau verwendet. Denn die jungen Frauen, die dort erwähnt werden, sind geistliche Vorbilder, sind nicht verheiratet. Es steht dann zwar nicht ausdrücklich Jungfrau, aber dann ist davon auszugehen, dass sie auch Jungfrauen sind. Dann wären sie keine Jungfrauen mehr, aber nicht verheiratet. Dann könnten sie eben auch nicht positiv in der Bibel bewertet werden. Also ist schon die hebräische Argumentation ein bisschen schwierig. Die andere ist, dass die Juden ungefähr im 2. Jahrhundert vor Christus die hebräische Bibel auf Griechisch übersetzt haben, die sogenannte Septuaginta. Und dabei haben sie ein griechisches Wort, Paternos, verwendet, das ganz klar Jungfrau bedeutet. Also die Juden, die bevor Jesus von einer Jungfrau geboren wurde, diesen Text übersetzt haben, haben das hebräische Wort so verstanden, dass es Jungfrau bedeutet und haben es auch genau damit übersetzt. Das sind zwei Argumente, die ganz klar dagegen sprechen, dass es sich hier um die Geburt durch eine junge Frau handelt, die ja selbstverständlich eigentlich irgendwo ist. Das wollte ich gerne am Rande erwähnen, weil man damit häufiger mal konfrontiert wird. Jetzt heißt es weiter, Moment, fehlt mir da ein Vers? Ich habe einen vergessen. Dann lese ich den direkt vor. Und zwar heißt es in Jesaja 9, Vers 5, auch eine sehr bekannte Prophetie. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Berater, starker Gott, Vater der Ewigkeit, Friedefürst. Interessant ist, dass hier von einem Sohn die Rede ist, der uns gegeben ist, in Verbindung mit Psalm 2, wo es heißt, dass Gott zu dem Messias spricht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Haben wir hier tatsächlich so einen Hinweis darin auf einen Sohn, der von Gott, aber auch von Menschen gekommen ist. Und dann heißt es, werden seine Namen genannt, und Namen sind in der Bibel immer etwas, was auch sein Wesen betrifft. Und unter anderem heißt es dort starker Gott. Das heißt, dieser Sohn, der von Menschen geboren wird, der aber auch von Gott gezeugt ist, der ist Gott in Person. Wenn er an dieser Stelle in dieser Prophetie den Namen starker Gott trägt, dann heißt es auch, dass er Gott ist. Und das entspricht absolut dem, was wir im Neuen Testament lesen. Im Hebräerbrief im ersten Kapitel beispielsweise sagt Gott von dem Sohn, dein Thron, o Gott. Ja, Gott, der Vater, spricht seinen Sohn mit o Gott an. Das ist eine ganz klare Aussage. Gott sagt, mein Sohn ist Gott. Und genau das hat Jesaja vorhergesagt. Das wird im Neuen Testament auch auf Jesus ausgelegt. Genau, kommen wir zu Jesaja 53, einem bekannten Kapitel, wo sehr viel auch sehr explizit steht. Und da steht unter anderem, um unserer Übertretung willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeit willen zerschlagen. Die Strafe zu unserem Frieden lag auf ihm und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Jesus ist von einer Jungfrau geboren worden. Jesus war Mensch wie wir, aber er war gleichzeitig Gott, wie wir es nicht sein können. Während wir als Menschen, und das sagt Römer 3, Vers 10 ganz deutlich, niemals ohne Sünde sein können, da ist keiner, der Gutes getan hat. Kann Gott nicht sündigen? Und wenn Jesus Gott ist, dann konnte er nicht sündigen. Er war der einzige Mensch, der ohne Sünde über diese Erde ging. Das steht in der Bibel. Wäre er, hätte er Sünde getragen, dann hätte er für seine Sünden mit dem Tod bezahlen müssen. Das ist die Strafe, die die Bibel für Sünde kennt. Da er aber nicht gesündigt hatte, hätte er nicht sterben müssen. Warum ist er dann gestorben? Genau das steht da drin. Um unserer Übertretungen willen war er verwundet, um unserer Ungerechtigkeiten willen zerschlagen. Die Strafe, die wir hätten tragen müssen, den Tod, die Strafe für unsere Sünden, die lag auf ihm, zu unserem Frieden. Und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Gott hatte vorhergesagt, dass er jemanden senden will, dass er selbst kommen will als Gott und dass er unsere Sünden tragen will. Dass er uns Frieden und Heilung geben will, weil er für unsere Sünden bezahlt. Und dann ist Jesus gestorben und das heißt, bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod. Eher unwahrscheinlich, dass jemand, der so zerschlagen, so verachtet wird, wie es in diesem Text heißt, dass der dann bei einem Reichen in seinem Tod ist. Aber wir wissen, dass er in das Grab von Josef von Arimathea gelegt wurde. Josef von Arimathea war eines der höchsten Mitglieder im Hohen Rat, der allerdings hinter Jesus stand. Nicht alle haben dafür gestimmt, dass Jesus sterben sollte, aber Nikodemus und Josef von Arimathea, die zum Hohen Rat gehörten, haben sich auch nicht deutlich dagegen gestellt, weil sie auch Angst hatten. Und das heißt, bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat. Das, was ich gerade gesagt habe. Er war ohne Sünde, deswegen konnte er unsere Sünden tragen. Und es hat sich ganz exakt erfüllt. Er ist in das Grab eines Reichen gekommen, was normal gar nicht verständlich gewesen wäre. Diese Prophetie ist nicht ein Zufallstreffer. Das war ganz genau vorhergewusst. Und dann ein unglaublicher Vers. Und wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er leben und Nachkommen haben. Wenn jemand gestorben ist, das ist unsere Erfahrung, das Einzige, was auf dieser Welt sicher ist, ist der Tod. Wenn jemand gestorben ist, dann wird er nicht leben. Aber hier steht, wenn er sein Leben eingesetzt hat, dann wird er leben. Das ist die Auferstehung. Und er wird Nachkommen haben. Er wird Menschen haben, die ihm nachfolgen. Keine leiblichen Nachkommen, sondern Menschen, die Gottes Kinder werden. Und der Beweis dafür sitzt heute hier in diesem Raum. Heute, 2000 Jahre später, hat er noch Nachkommen, weil er sein Leben eingesetzt hat für unsere Sünden, für meine Sünden und für deine Sünden und weil er den Tod besiegt hat und das hat er bewiesen, indem er auferstanden ist. Der Tod konnte ihn nicht halten. Er hat die Sünden vieler getragen und für die Übertreter Fürbitte getan. Am Kreuz hat er gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und diese Fürbitte, die hat er für mich und für dich getan. Er steht heute hier und jetzt, während ich hier stehe, vor dem Thron seines Vaters und verwendet sich für uns. Er bittet für uns. Und dieses Opfer, das er für uns getan hat, das kannst du annehmen, wenn du zu ihm kommst und wenn du das tust, was Johannes in seinem ersten Brief geschrieben hat. Wenn du deine Sünden bekennst, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist kein Selbstläufer. Ja, weil er für unsere Sünden gestorben ist, ist das jetzt nicht einfach automatisch so, dass wir alle in den Himmel kommen. Nein, wir müssen das Geschenk annehmen. Wenn ich ein Geschenk bekomme und sage Dankeschön und stelle es in die Ecke, schön verpackt und da sieht es hübsch aus und da steht es für den Rest meines Lebens, dann habe ich gar nichts davon. Kriege ich Geld geschenkt, hänge mir das an die Wand und gebe es nicht aus, dann habe ich gar nichts davon. Wenn Gott dir das Geschenk anbietet, dann musst du es annehmen, aufpacken und verwenden, investieren. Und deswegen müssen wir zu ihm kommen, unsere Sünden bekennen, uns von ihm reinigen lassen, ihn im Glauben, den Herrn unseres Lebens werden lassen. Dann werden wir ewiges Leben haben. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das kein Märchen ist und keine warmen Worte, die uns irgendwelche warmen Gefühle ins Herz pflanzen, sondern dass es absolut die Wahrheit ist, wie Jesus es gesagt hat. Dein Wort ist die Wahrheit. Und er hat noch mehr gesagt. Er hat gesagt, ich bin die Wahrheit und der Weg und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt keine anderen Wege. Nicht alle Wege führen zu diesem Ziel. Es gibt einen Weg, der zu diesem Ziel führt. Den einen wahren Weg. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Bibel wahr ist. Und wir haben das gesehen, eine Prophetie, die vor seiner Geburt getan wurde, die so exakt auf ihn zutraf, das ist nichts Natürliches. So eine Prophetie kann nur ein Gott aussprechen, der die Zukunft bereits kennt. Und das beweist mir, das gibt mir die Sicherheit zu wissen, dass auch alles andere, was da drin steht, wahr ist. Und wenn Gott mir das ewige Leben verheißt durch dieses Geschenk, dann ist das wahr, dann darf ich das annehmen und dann bin ich mir sicher und das bin ich ganz persönlich, dass ich die Ewigkeit bei ihm verbringen werde, weil meine Sünde mich nicht mehr von ihm trennt, weil Jesus für meine Sünde gestorben ist. Ich würde gerne noch zum Abschluss beten. Ihr dürft gerne sitzen bleiben. Herr Jesus, vielen Dank, dass dein Wort so unglaublich wahr ist, dass du die Wahrheit in Person bist und bei allen Zweifeln, die wir haben, bei allen Dingen, die wir noch nicht gefunden haben, bei allen Fragen, die wir auch an die Bibel herantragen, so dürfen wir sehen an diesen wenigen Beispielen,
dass du die Wahrheit bist und dass das, was du uns versprochen hast, die Wahrheit ist und dass dein Geschenk für jeden von uns bereitsteht, dass du dich freust, wenn wir es annehmen und dass du dich auf uns freust, wenn wir eines Tages bei dir in der Ewigkeit sind und dich mit unseren eigenen Augen sehen können und es dort kein Leid mehr geben wird und wir einfach deine Gegenwart genießen können. Vielen Dank dafür. Amen.